ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Stefan Bauberger.
Danke sehr für die Einladung.
Sie kommen aus dem schönen Spiegelau zu uns, aus Bayern, aus dem Bayerischen Wald. Dort leiten Sie auch ein Meditationszentrum. Sie sind nämlich Zen-Meister. Haben Sie heute Morgen schon meditiert?
Ich habe heute Morgen schon meditiert,
ja. Machen Sie das jeden Morgen?
Ja, eigentlich jeden Morgen und jeden Abend. Heute im Hotel habe ich einfach nur kurz meditiert, aber für mich ist wichtig, den Tag damit zu beginnen.
Ja, wenn Sie das mal nicht können, aus welchen Gründen auch immer, geht es Ihnen dann nicht gut?
Wenn es mal aus irgendwelchen Gründen nicht geht, dann ist es auch kein Problem. Aber dann, wenn es halt wieder geht, fange ich wieder an.
Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Also heute haben Sie ja die Nacht im Hotel verbracht, also das heißt, Sie waren nicht zu Hause. Setzen Sie sich dann da auf den Boden, machen alles dunkel? Also ich gehe jetzt mal ein bisschen ins Klischee. Wie läuft das ab?
In dem Fall habe ich mich aufs Bett gesetzt, habe die Bettdecke ein bisschen aufgerollt als Meditationskissen und dunkel muss gar nicht sein. Es darf auch Lärm sein, das ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist nur einfach in der Gegenwart zu sein. Das ist, was Meditation ist, in die Gegenwart zu kommen immer wieder.
Sie sind ja eine wirklich umfassende Persönlichkeit. Sie machen ja nicht nur, dass Sie meditieren, sondern Sie haben auch ganz weltliche Dinge gelernt, wie zum Beispiel Physik studiert, Sie haben Philosophie studiert, Sie haben in der Philosophie auch gelehrt. Und das ist ja schon eine ziemlich ungewöhnliche Kombination. Wie kriegt man denn all diese unterschiedlichen Strömungen, also ganz abgesehen davon, dass man das alles irgendwann studieren muss, überhaupt zusammen?
Ja, es ist alles interessant. Es gibt viel zu viele Dinge, die interessant sind und ein paar Dinge konnte ich glücklicherweise verwirklichen. Ja. Da bin ich auch sehr froh drum, dass das möglich war.
Wir sprechen heute ja über die künstliche Intelligenz und da könnte man jetzt unserem bisherigen Gesprächsverlauf nach erstmal denken, was hat der denn mit KI am Hut? Was haben Sie denn mit KI am Hut?
Also ich war immer schon begeistert von Computern. In meinem Physikstudium war ich natürlich dann auch damit konfrontiert, selber programmieren zu lernen und viel mit Computern zu arbeiten. Und dieses Thema KI hat mich dann angefangen zu interessieren, als mir klar wurde, dass das eine sehr bestimmende Zukunftstechnologie sein wird und dass damit auch Probleme und Gefahren verbunden sind, aber auch unglaubliche Möglichkeiten. Also ich habe mich damit eigentlich schon auch theoretisch beschäftigt, als es noch gar nicht en vogue war, worüber ich auch froh bin, dass ich jetzt da auch einen Hintergrund habe, schon aus dieser Zeit heraus.
Ja, irgendwie so Bilder von KI gab es ja schon immer. Ich habe vorhin mit meinem Kollegen Patrick Nehlmeier über einen Film gesprochen, Hell aus 2001 mit dem Computer.
Natürlich.
Ja, den kennen Sie auch. Oder ja, Nummer 5, der Roboter lebt, wird gefüttert mit Input und kriegt dann selbst Gefühle. Also irgendwie war diese Vision ja schon länger da. Aber der Hype, der kommt erst jetzt, kommt ja eigentlich erst relativ spät, wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt zur Entwicklung.
Ja, also ich würde mal so sagen, der wirtschaftliche Hype läuft schon länger. Also ein großer Schritt war ja dieser AlphaZero von Google, der Go spielen gelernt hat. Das hat zum Beispiel in China die Entwicklung von KI massiv befördert. Diese Entdeckung, dass KI auf einmal die besten Go-Spieler schlägt. Der hat auch Schachspielen ja in fantastischer Weise gelernt, dieses Programm. Jetzt der Hype aktuell ist natürlich durch dieses ChatGPT, was ja jeder auch anschauen kann, ich würde sagen, in gewisser Weise genial dieses Programm tatsächlich ist, wobei es Genialität in einer ganz bestimmten Weise ist. Also das kann ja unglaublich gut formulieren und Sachen wahnsinnig gut aufbereiten. Wenn man genau hinschaut, die Informationen, die es hat, sind auch nicht mehr als die man sicher googeln kann. Ja. Aber die Informationen werden in sehr guter Weise aufbereitet.
Physiker, Theologe, Jesuitenpater, Professor für Philosophie und Zen-Meister. Das alles vereint Stefan Bauberger auf seine Person. Heute zu Gast in SWR1, Leute. Herr Bauberger, wo wollen wir anfangen? Sind Sie eigentlich innerlich manchmal zerrissen zwischen all diesen Dingen?
Zerrissen würde ich nicht sagen. Nee, ich finde es eher spannend, verschiedene Welten auch zusammenzubringen. Das, ja... sagen wir so, ich bin ein Mensch und als Mensch habe ich halt verschiedene Interessen und finde auch viele Dinge interessant. Ich muss mich natürlich begrenzen auf das, was ich dann wirklich tue. Zurzeit ist meine Haupttätigkeit tatsächlich die als Meditationslehrer.
Ja. Da geben Sie Kurse aller Art, muss man sagen, ne? von Einsteiger bis fortgeschritten, auch mal längere Zeit, wo Sie dann mit Ihren Schülerinnen und Schülern zusammen sind, in Ihrem Meditationszentrum, das Sie dann auch leiten. Ich sehe da jetzt mehrere Widersprüche, allerdings im besten Sinne. Also zum Beispiel den zwischen dem Jesuitenpater, Sie gehören dem Jesuitenorden an, und zwar das schon seit 1981. Und gleichzeitig sind Sie Zen-Meister. Wenn ich an einen Zen-Meister denke, denke ich an Buddhismus. Wie geht denn das zusammen?
Also meine Selbstbeschreibung ist die, meine Muttersprache ist Christentum und eine Fremdsprache, die ich gelernt habe, ist Buddhismus. In dem Sinn, wenn ich Zen-Meditation unterrichte, dann unterrichte ich es als buddhistische Meditation tatsächlich. Und meine Erfahrung ist, dass das tatsächlich auch es für viele Christen auch hilfreich ist, auch diese Meditation zu lernen, auch um ihr eigenes Christentum tiefer kennenzulernen. Mhm. Wobei die zu mir kommen, das ist eine ganz bunte Mischung. Also da kommen Menschen, die ganz unterschiedliche religiöse Identitäten haben. Und ich finde es auch wichtig, dass es möglich ist. Also diese Form von Meditation öffnet einen Rahmen, in dem man auch sich ja miteinander auch einen religiösen oder spirituellen Weg gehen kann, der über Religionen hinausgeht.
Da sind die Menschen eher an der Meditation interessiert als an der Religion. Aber was sagen denn zum Beispiel die anderen Jesuiten? Also Sie sind ja ein prominenter Jesuit auch, beziehungsweise seit 1981 Mitglied dieser Gesellschaft Jesu. Es gibt übrigens auch ein sehr, sehr prominentes Mitglied dieser Gesellschaft Jesu, nämlich Papst Franziskus, der auch ein Jesuit ist. Was machen Sie genau bei den Jesuiten?
Jetzt ist meine Hauptaufgabe, dieses Meditationszentrum zu leiten, wobei ich immer noch auch an unserer Hochschule in München tätig bin, an der Philosophischen Hochschule als inzwischen emeritierter Professor, betreue noch Doktoranden, gebe Seminare, das sind meine zwei Aufgaben als Jesuit.
Ja, also Sie sehen da eigentlich gar keinen Widerspruch.
Natürlich gibt es Spannungen, das ist überhaupt keine Frage, aber ich meine, von Spannungen lebt das Leben.
Ja. Die Jesuiten fühlen sich ja den Naturwissenschaften auch schon immer sehr verbunden. Das hat auch ihren Lebensweg beeinflusst, denn ohne das Jesuitendasein wären sie auch nicht Physiker geworden.
Ich glaube, Physiker oder vielleicht auch Mathematiker wäre ich auch geworden, wenn ich nicht in den Orden eingetreten wäre. Ich war von Anfang an immer sehr interessiert an Naturwissenschaften und an Mathematik auch. Aber diese Verbindung, das ist tatsächlich eine traditionelle Verbindung bei Jesuiten, die hat was zu tun damit, sich für die Welt zu interessieren. Ja, also eine Religion, die nicht gegen die Welt gerichtet ist, sondern wir versuchen irgendwie das Gute auch in der Welt zu sehen und zu sagen, Gottes Wirken ist nicht antiweltlich, sondern nimmt das Gute auf, was in der Welt ist. Mhm. Und dazu muss man auch offen bleiben, eben für weltliche Erkenntnis sozusagen.
Sie sind Physiker und Philosoph, also genau an der Schnittstelle zwischen Philosophie und Naturwissenschaften. Und Sie haben sich auch kritisch mit künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt. Aber was verstehen wir da eigentlich drunter? Denn ich würde mal behaupten, viele wissen das gar nicht.
Also der Begriff künstliche Intelligenz ist kein wissenschaftlicher Begriff, sondern eigentlich ein Begriff des Wissenschaftsmarketings, muss man gleich mal sagen. Die Leute, die künstliche Intelligenz entwickeln, die sprechen von maschinellem Lernen oder Expertensystemen. Das sind zwei verschiedene Stränge. Das, was heute aktuell ist und was wichtig geworden ist, ist vor allem dieses maschinelle Lernen. Dahinter steht, schon in den 80er Jahren war so die Analyse, die damaligen Supercomputer waren im Rechnen jedem Menschen um Längen überlegen. Heutige Computer, braucht man gar nicht davon reden. Aber die konnten damals zum Beispiel einen Baum nicht als Baum erkennen. Da war jedes Kind dem Computer überlegen, auch den besten Computern.
Ja, obwohl die Mütter und Väter der Computer ja damals schon vorausgesagt haben, in ein paar Jahren können die das. Sind die genauso wie der Mensch. Haben sie sich getäuscht.
Da haben sie sich getäuscht. Das hat länger gedauert. Und was man dann gemacht hat, ist einfach nachzuahmen, wie Menschen lernen. Also man hat sich angeschaut, wie ist das Gehirn aufgebaut und hat sogenannte neuronale Netze gebaut, also die imitieren sozusagen die Funktionsweise des Gehirns und ahmen dadurch jedenfalls Teilbereiche des menschlichen Lernens nach. Und das funktioniert inzwischen eben sehr gut. Da gab es einige große Sprünge in den letzten 5 bis 7 Jahren, kann man sagen. Der aufsehenerregendste jetzt ist natürlich eben dieses ChatGPT. Mhm.
Ja, aber Sie haben gerade gesagt, so eine Art neuronales Netzwerk, also das Gehirn des Menschen nachahmen. Das Gehirn des Menschen ist ja wahnsinnig komplex. Also wir haben es ja auch gar nicht bis in den letzten Winkel bisher verstanden. Funktioniert über komplexe Nervenzellen, also Neuronen. Da haben wir so 100 Milliarden von im Gehirn. Und dann gibt es die Synapsen, Botenstoffe. Wird das tatsächlich alles so in dieser Art mehr oder weniger nachgeahmt? Oder ist das wirklich ein bisschen einfacher zu verstehen? Also so mit
Input-Output? Viel einfacher. Also natürlich die Komplexität des Gehirns wird nicht nachgeahmt, sondern nur das System, was nachgeahmt wird, ist zum Beispiel, wenn ein Mensch lernt, Sprache zu erkennen, Wörter zu unterscheiden, dann wird das nicht in Form von logischen Regeln im Gehirn abgespeichert, sondern in Form von Mustern, die über Verknüpfungen von Nervenzellen gespeichert sind. Mhm. Man kann, wenn man diese Verknüpfungen anschaut, sieht man nicht, was da gelernt wurde, aber es funktioniert.
Ja, aber das ist ja so eine Art Lebensintelligenz, von der wir da sprechen. Also wenn ich das jetzt, wenn ich 100 Mal gesehen habe, ein Baum ist ein Baum und man hat es mir oft genug gesagt, dann erkenne ich den auch als Baum. Wenn ich aber dem Computer beibringe, die Kuh ist ein Baum, dann wird der Computer niemals merken, dass der Baum ein Baum ist, weil er diese Intelligenz nicht hat. Wie kann man diese Lücke, kann man die überhaupt überbrücken?
Ja, die wird dadurch überbrückt, dass man dem Computer sagt, diese Bilder, da ist ein Baum dargestellt. Und dann lernt er, einen Baum zu erkennen. Wenn man Pech hat, ist auf allen diesen Bildern zufälligerweise auch eine Wolke dargestellt und der erkennt dann Bilder, wo eine Wolke drauf ist, als Bilder, wo ein Baum dargestellt ist. Mhm. Also das kann der sozusagen, diese Form von Denken im menschlichen Sinn hat ein Computer nicht, sondern er kann einfach nur aufgrund der Lernvorgaben, die man ihm macht, das sozusagen nachahmen und verallgemeinern.
Das heißt, menschlich kann ein Computerstand heute eigentlich erstmal nicht werden?
Menschlich nicht, wobei man muss natürlich sagen, also es gibt sehr viele, die dann immer wieder sagen, die sind ja gar nicht Intelligenz, das sind nur stochastische Papageien, ist so ein beliebter Ausdruck, also die plappern nur nach. Aber menschliche Intelligenz ist in großem Umfang auch nichts anderes als einfach Mustererkennung und Nachahmung. Dessen muss man sich bewusst sein. Computer werden niemals Menschen ersetzen können. Da können wir in der Sendung auch noch drüber reden, wo da die Schnittstellen sind. Aber tatsächlich können sie sehr viel von dem, was menschliche Intelligenz ist, tatsächlich auch übernehmen.
Wir sprechen über künstliche Intelligenz. Und Sie haben gerade gesagt, Computer sind eigentlich ja nichts anderes, oder sagen viele, als stochastische Papageien. Also die sind eigentlich nicht wirklich intelligent. Das heißt, das Wort künstliche Intelligenz ist eigentlich ein falscher Begriff?
Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt manchmal so eine Tendenz zu sagen, sobald Computer was können, dass man dann sagt, das ist ja gar nicht wirklich intelligent, das halte ich für einen Unsinn. Ich würde eher, man fühlt sich dann bedroht als Mensch und sagt, das, was wir können ja, das ist ja nochmal was Besonderes. Ich würde eher so sagen, das, was am Menschsein besonders ist, ist eben nicht einfach nur die Intelligenz, sondern ist Person sein, ist Verantwortung zu übernehmen und solche Dinge. Wir sind auch erstmal Lebewesen, das heißt, wir sind auch Tiere, sind fühlende Wesen. Das ist, was Menschen in besonderer Weise ausmacht. Aber eben diese Funktionen, die wir als Intelligenz bezeichnen, habe ich vorhin schon gesagt, die können zum Großteil tatsächlich auch Maschinen übernehmen. Und diese Maschinen sind dann unsere Werkzeuge, wenn wir sie in rechter Weise gebrauchen. Das, glaube ich, ist genau die Aufgabe, zu sehen, dass das einfach Werkzeuge sind, die wir so gestalten müssen, dass sie für uns nützliche Werkzeuge sind, für uns persönlich und auch gesellschaftlich nützlich sind.
Da sind wir ja schon bei ChatGPT, also bei dieser Software, die ein Texte für uns erzeugen kann mit künstlicher Intelligenz. Also wir fragen sie nach etwas und dann kommt ein Text dabei raus. Und da gab es jetzt einen wirklich sehr, sehr großen Hype auch um dieses ChatGPT. Da wurde viel drüber gesprochen. Inzwischen ist das so ein bisschen, gibt es auch jetzt Kritik, nämlich unter anderem auch vom Erfinder von Sam Altman, der auch vor den weiteren Folgen zum Beispiel auch der künstlichen Intelligenz warnt. Wie stehen Sie denn dem Ganzen gegenüber?
Ja, eigentlich würde ich sagen, also zwei Dinge würde ich sagen. Eine Einschränkung von ChatGPT ist, das ist ja, weiß man inzwischen auch, dass die Informationen, die es liefert, ja nicht immer korrekt sind. Das kann ja auch nicht, was, nicht mehr als einfach das Internet durchzuscannen und zu schauen, was da an Informationen gibt und es dann aufzubereiten. In sehr guter Weise aufzubereiten. Aber im Internet findet sich auch viel Blödsinn an Information. Die Verführungskraft von ChatGPT oder die eine Gefahr ist, dass man es dann glaubt, weil es einfach so gut aufbereitet ist. Und Sam Altman hat nochmal auf eine andere Gefahr hingewiesen, berechtigterweise, nämlich, dass man das Ganze auch missbrauchen kann in der Weise, dass man falsche Informationen gezielt streut. Also er hat davor gewarnt, dass man Wahlen beeinflussen kann, zum Beispiel indem man Falschinformationen leicht verändert, an vielen verschiedenen Stellen im Internet platziert. Und weil das dann so oft vorkommt, ChatGPT macht ja nichts anderes, als eben dann das zu nehmen und aufzubereiten, dann glaubt ChatGPT das. Also ja.
Gerade ein praktisches Beispiel von einer Hörerin, von Birgit aus Marbach, die hat ChatGPT mal probiert mit ihrem Namen, hat also gefragt, wer ist Birgit aus Marbach und hat dann einen langen Beitrag über sich erhalten, in dem außer dem Namen absolut nichts gestimmt hat, hat sie gesagt. Also der Wahrheitsgehalt, der liegt ihrer Meinung nach zwischen 0% und 100%, ist also eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Stimmen Sie dem zu?
Also, sagen wir so, wenn ich nach Informationen suche über eine bestimmte Sache, dann ist mir die klassische Suche lieber, weil ich dann selber die Kontrolle darüber habe, was ich da finde. Bisher finde ich ChatGPT hauptsächlich faszinierend und muss mich jetzt, wenn ich zum Beispiel Arbeiten von Studierenden lese und korrigiere, noch mehr darauf achten, ob sie das wohl selber geschrieben haben. Mhm. Weil sowas kann ChatGPT dann tatsächlich überzeugend, irgendwelche Texte zu formulieren. Also die, sagen wir so, die, es hat schon eine Qualität, das ist unbezweifelbar. Ich weiß zum Beispiel, dass Leute schon angefangen haben, das zu verwenden, wenn sie programmieren, weil es Programmiercode auch schreiben kann. Das muss man immer anschauen. Viel davon ist Mist, aber manches ist auch gut, was ChatGPT dann liefert.
Herr Bauberger, eine Sache würde ich noch kurz gerne wissen, bevor wir gleich in die zweite Stunde gehen und dann auch noch weitersprechen. Aber wenn jemand wie Sam Altman, der selber ChatGPT erfunden hat, vor den Auswirkungen von ChatGPT, vor Desinformation war, dann ist das ja so, als ob jemand einen Panzer baut und sagt, ach ja, Entschuldigung, damit kann man ja auch Leute umbringen. Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich?
Worauf Sam Altman hinweist, ist ja, er sagt, wir brauchen Kontrolle darüber. Also er hat ja ausdrücklich angemahnt, dass man Kontrollsysteme schafft, nämlich sowas wie Zertifizierungsinstanzen, staatliche oder internationale Zertifizierungsinstanzen, die solche Systeme zulassen müssen und kontrollieren müssen. Das halte ich für einen guten Ansatz in diesem Bereich.
Wir reden über künstliche Intelligenz und Jeffrey Hinton, der sogenannte Übervater der künstlichen Intelligenz, auch der hat jüngst seinen Job bei Google aufgegeben, um künftig freier vor den Gefahren der künstlichen Intelligenz warnen zu können. Das hat die Tageszeitung Die Welt neulich geschrieben, auch er selbst schreibt es auf Twitter. Warum macht ein Mann, der als Übervater von künstlicher Intelligenz gilt, sowas jetzt?
Ja, weil er sieht, dass es Gefahren gibt.
Das ist aber ein drastischer Schritt. Also er muss schon deutliche Gefahren auch sehen.
Ja. Also ich kann ja vielleicht mal darauf eingehen, was so die Gefahren sind. Ich meine, es gibt die bisschen fernliegende Gefahr, dass künstliche Intelligenz einfach entgleitet. Das ist sozusagen das Terminator-Szenario. Die Warnung davor gibt es auch, aber ich glaube, sie lenkt ein bisschen ab von den Gefahren, die jetzt viel näher liegender sind und die auch realistischer sind. Die näherliegenden Gefahren haben eben im Wesentlichen damit zu tun, dass künstliche Intelligenz ist technische Intelligenz und wird für das gebraucht, wofür man sie gebraucht. Es ist ein Werkzeug. Und man kann Atomkraft auch gebrauchen, um Atombomben zu bauen. Und so kann man künstliche Intelligenz auch gebrauchen, um Schlechtes in die Welt zu setzen. Das ist die eine Gefahr. Die andere Gefahr ist die Einbindung von künstlicher Intelligenz in gesellschaftliche Zusammenhänge. Ich bringe mal dazu ein Beispiel für etwas, was kaum beachtet wird. Man entwickelt autonomes Fahren als Technik. Ich freue mich drauf, wenn ich irgendwann mal in ein Roboter-Taxi steigen kann und zum nächsten Bahnhof gebracht werde. Mhm. Die Gefahr dabei ist, die Hauptgefahr dabei ist nicht, dass die Autos mehr Unfälle bauen, sondern die Hauptgefahr ist, dass der Privatverkehr dadurch noch attraktiver wird. Dazu gibt es Untersuchungen der ETH Zürich, die sagen, wenn das flächendeckend eingeführt wird, dann wird der öffentliche Verkehr weniger attraktiv und der Privatverkehr attraktiver.
Und dann brechen unsere Innenstädte verkehrstechnisch komplett zusammen,
ja,
zum Beispiel.
Ja, und ich meine, wir wollen ja auch aus ökologischen Gründen die Mobilitätswende und brauchen die Mobilitätswende. Selbst wenn die Autos elektrisch fahren, brauchen sie immer noch Strom und öffentlicher Verkehr ist im Endeffekt für die Gesellschaft viel besser als der Individualverkehr.
Na, wenn wir jetzt mal jenseits von den Dystopien bleiben, also Kampfdrohnen oder autonome Waffen, die viele ja auch fürchten im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz, gibt es ja auch ganz konkrete Gefahren. Da hat ja jetzt zum Beispiel, da sind wir wieder bei ChatGPT, Sam Altman auch gewarnt vor zum Beispiel Falschinformationen, die dann auch wiederum dazu führen können, dass Menschen ihre Arbeit ganz konkret verlieren. Also Menschen ersetzt werden durch die KI. Wie real ist diese Gefahr?
Das sind zwei unterschiedliche Sachen, aber der Ersatz von Menschen durch KI, das ist natürlich eine reale, jetzt kann man sagen, Gefahr. Es ist einfach eine Entwicklung, die kommen wird. Ja. Da geht es ja jetzt nicht darum zu sagen, das ist schlecht, wenn menschliche Arbeitskraft ersetzt wird durch Maschinen, sondern da sind wir genau wieder bei der Frage der gesellschaftlichen Einbettung. Was passiert denn, wenn das einfach in unser jetziges Wirtschaftssystem eingebettet wird? Dann werden Menschen arbeitslos und dann führt es dazu, dass die sehr qualifizierten Arbeitskräfte, die nämlich fähig sind, diese Maschinen zu bauen und zu warten, dass die noch mehr verdienen und die ersetzt werden und das sind zum Großteil weniger qualifizierte Arbeitskräfte, dass die arbeitslos werden und rausfallen aus der Gesellschaft. Das heißt, die Frage ist, wie bindet man das Ganze gesellschaftlich ein? Bindet man es so ein, dass es sozial verträglich ist und dass das, was wir eigentlich alle wollen, nämlich weniger zu arbeiten, dass das dadurch Wirklichkeit wird, dann können wir uns ja darauf freuen, wenn Maschinen Arbeitskräfte ersetzen. Also die Gefahr ist nicht künstliche Intelligenz an sich, sondern die Frage ist, wie wird es eingebunden? Ich meine, auch diese Warner, die es da jetzt gibt, die weisen ja auch alle darauf hin. Die sagen nicht, wir dürfen es nicht weiterentwickeln. Das geht sowieso nicht, sondern es geht darum, wie kann man so regulieren und einbinden, dass es zum Wohl der Menschheit ist.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit Stefan Bauberger, ein Mann, der in der Physik, in der Informatik, in der Religion, in der Philosophie und in der Meditation zu Hause ist. Herr Bauberger, gibt es irgendwas, was Ihnen fremd ist oder schon immer fremd war?
Vieles.
Ja. Haben Sie mal ein Beispiel?
Ja, also zum Beispiel, wenn es um Kunst geht, ich schätze Kunst sehr, aber ich weiß, dass ich da überhaupt kein Experte bin, zum Beispiel.
Mhm. Also Sie können es nur schön oder nicht schön finden.
Ja, genau. Ja.
So geht es ja vielen von uns. Apropos fremd, eine Umfrage, die hat jetzt im April gerade gezeigt, dass knapp 3/4 der befragten Deutschen, ja, ich würde eher sagen 2/3 der befragten Deutschen, sich mehr Vorsicht beim Thema KI-Entwicklung wünschen. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie kann man die künstliche Intelligenz in eine Bahn lenken, die für uns als Menschen, als Gesellschaft nützlich ist. Weil das Rad der Zeit zurückdreht, das können wir ja nicht mehr, oder?
Das können wir nicht und das ist auch gar nicht wünschenswert. Also ein so wertvolles Instrument wie KI sollte man auch benutzen, aber eben in richtiger Weise benutzen.
Mhm. Aber wie geht man denn zum Beispiel mit Konzernen, mit Softwarekonzernen um, die mit ihrer KI werben, um dann Entscheidungen für zum Beispiel Ratingagenturen, Versicherungskonzerne und zu treffen? Das ist ja eigentlich etwas, was man der KI nicht so gerne anvertrauen möchte.
Ja, das sind natürlich genauso Fragen, wo staatliche Regulierung gefragt ist. Also ich glaube, das sind genauso so Knackpunkte, wo es darum geht. Also ein Konzern ist ja in einem System eingebunden, in dem er Gewinne generieren muss. Die großen Konzerne werden heute ja gar nicht mehr von einzelnen Personen gelenkt, sondern es sind ja Aktiengesellschaften und die Investoren geben vor, was zu passieren hat. Mhm. Die müssen also Gewinne generieren. Das ist nicht gut, dass es so ist, aber das ist Teil dieses Systems, in dem sie stehen. Das heißt, in gewisser Weise kann man sagen, die Konzerne sind selber angewiesen auf staatliche Regulierung, um dann gesellschaftlich verantwortlich handeln zu können.
Also Sie haben vorhin schon erwähnt, das Thema autonomes Fahren in den Städten. Wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Robotertaxi steige, sehr attraktiv, dann wird der Privatverkehr wieder attraktiver. Jetzt mal abgesehen von Sicherheitsbedenken, die es sicher auch noch gibt in dem Bereich. Jetzt ist die Politik da zum Beispiel, Stichwort Regulierung, eher uneins. Also der Verkehrsminister, der ist von der FDP, der hat gesagt, also Regulierungen wollen wir auf europäischer Ebene eher verhindern. Andere Politiker haben da eine ganz gegensätzliche Meinung. Die sagen, wir brauchen strengere Gesetze. Ist das das, was Sie meinten? Strengere Gesetze?
Also was ich als erstes meinen würde, wenn es zum Beispiel um autonomes Fahren geht, ist, wir müssen das einbinden in die Idee einer Mobilitätswende, dass wir Mobilität ganz anders denken müssen. Und im Rahmen dieser Mobilitätswende kann autonomes Fahren ein großen Beitrag leisten, nämlich gerade indem man den Privatverkehr beschränkt oder halt wegkommt davon, dass jeder ein Auto haben muss, weil es eben zum Beispiel sowas wie Robotertaxis gibt, die einen zum öffentlichen Verkehr bringen. Aber natürlich, ein Verkehrsminister der FDP hat daran kein Interesse. Er hat ein Interesse daran, dass mehr Autos verkauft werden. Und das ist einfach ein ganz klarer Interessenskonflikt zwischen den Interessen einer Industrie, die von diesem Verkehrsminister befördert wird, und den Interessen einer Gesellschaft, die aus ökologischen und meiner Meinung nach auch aus sozialen Gründen eben eine solche Verkehrswende schaffen müsste.
Aber wäre es nicht auch im Interesse der Gesellschaft, die Entscheidung selbst treffen zu können?
Natürlich, ja.
Also vielleicht ist es auch das, was der, dafür stehen die Liberalen ja häufig, ne, in ihrer, Antiregulationshaltung zu sagen, ich möchte, wir wollen unsere freiheitlichen Grundrechte dadurch bewahren. Oder geht es in dem Zusammenhang für Sie da eigentlich nicht so sehr drum?
Ja, aber es geht ja hier in dem Fall um die individuelle Freiheitsrechte, die da bewahrt werden und die letztlich die Freiheitsrechte, die im Konflikt stehen mit gesellschaftlichen Freiheitsrechten. Es gibt ja auch das Freiheitsrecht der zukünftigen Generationen, den Klimawandel zu stoppen zum Beispiel. Und dafür ist eine Verkehrswende notwendig, ist ein ganz zentraler Bestandteil. Hm. Und wenn diese Freiheitsrechte kollidieren, dann sind meiner Meinung nach die gesellschaftlichen Freiheitsrechte natürlich die wichtigeren und die als erste gewahrt werden müssen. Nicht das Recht, dass ich jetzt auf der Autobahn 150 oder 180 fahren darf. Das ist ja völliger Quatsch. Welchen Wert hat denn das im Vergleich zu dem, dass man den zukünftigen Generationen das Überleben sichert?
Dank künstlicher Intelligenz werden Maschinen vermutlich bald noch sehr viel mehr und viel besser können als der Mensch. SWR1 Leute mit dem Physiker und Philosophen Professor Stefan Bauberger. Wie viel Wahrheit, Herr Bauberger, steckt in diesem Satz?
In bestimmten Bereichen werden Maschinen tatsächlich mehr können als Menschen. In bestimmten Bereichen können sie jetzt schon mehr als Menschen. Ein Beispiel, sowas wie ein Deepfake zu produzieren, was ja ein bisschen eine gefährliche Sache ist, das können Menschen, kriegen das nicht hin in dieser Weise, wie es Maschinen können. Aber es gibt auch gute Bereiche. Also wenn man zum Beispiel an die Medizin denkt, es gibt Studien, dass man zum Beispiel Hautkrebserkennung anhand von Fotos von bestimmten Hautzellen, dass das Maschinen inzwischen schon zuverlässiger können als Menschen. Und das ist ja ein großer Wert, wenn man dafür die Hilfe von Maschinen in Anspruch nehmen kann.
Wie können Sie sich vorstellen, dass man das kanalisiert? Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel Medizin. Sie haben jetzt auf die Diagnostik angesprochen. Das ist wahrscheinlich auch der Hauptbereich, in dem die KI Anwendung finden kann. Zum Beispiel in der Bildgebung, bei zum Beispiel Tumordiagnostik oder ähnlichen Dingen. Wo sehen Sie da auch die Grenze?
Also tatsächlich in der Diagnostik sehe ich ganz große Möglichkeiten und Chancen. Und jetzt nicht nur Bildgebung, sondern auch zum Beispiel Prognosen für Heilungschancen aufgrund der Daten, die da vorliegen. Die Grenze sehe ich darin, wenn jetzt zum Beispiel eine Krebserkrankung diagnostiziert wird, dann muss ein Arzt mit dem Patienten sprechen. Ich fände es eine Dystopie, dass dann eine maschinelle Auswertung kommt und der Mensch das von einem Roboter gesagt kriegt oder einfach schriftlich mitgeteilt wird, was er da hat und welche Heilungschancen bei der und der Behandlung bestehen. Mhm. Sondern das ist was, was in der menschlichen Beziehung steht. Und es ist ja auch bekannt, dass die Beziehung zwischen Arzt und Patient oder Patientin einen großen Einfluss hat auf die Heilung, weil eben ein Heilungsvorgang nicht einfach was Technisches ist, was nur von der Medizin technisch produziert wird, sondern was ja auch sehr viel mit dem Menschen zu tun hat, der da eben, der oder die geheilt werden will. Mhm. Und auch die Frage, ist zum Beispiel eine Behandlung angebracht, ist ja eine Frage, die letztlich der Patient und die Patientin zu fällen hat. Es gibt ja auch Fälle, wo aus gutem Grund Menschen sagen, nee, ich lasse diese Behandlung nicht über mich ergehen, sondern ich bin damit einverstanden, dass ich krank bin und eventuell sterben werde. Das sind alles Dinge, die entziehen sich völlig einer technischen Beurteilung. Und was Maschinen können, ist ja nur technische Intelligenz zu übernehmen.
Also die Arzt-Patient-Beziehung zum Beispiel, die kann eine KI nicht ersetzen, denn da geht es um Dinge wie Empathie, da geht es auch um Dinge wie Einschätzung, auch zum Mitteilen, welche Therapie denn jetzt die richtige ist. Das geht nicht allein auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich jetzt mal so über die positiven Aspekte spreche, da gibt es ja zum Beispiel auch den Pflegeroboter, über den auch schon viel gesprochen wurde, der so die Basispflege von älteren Menschen übernehmen kann. Worauf müssen wir uns da als Gesellschaft einstellen? Wie können wir das schaffen, dass denn so eine KI dann praktisch die positiven Aspekte bedient, die negativen aber auslässt? Ist das nicht eine Utopie?
Das ist dann eine Utopie, wenn wir gesellschaftlich das als, also es ist, wird dann eine gute Utopie, wenn wir es gesellschaftlich wollen. Also gerade der Pflegebereich, da zeigt sich ja, dass es eine Frage ist, will eine Gesellschaft da Geld investieren, also Ressourcen investieren, will sie dann Pflegekräfte auch so gut bezahlen, dass es attraktiv ist, als Pflegekraft zu arbeiten, natürlich auf Kosten von anderem Konsum, der dadurch verloren geht. Der Einsatz da von Robotern, also ein Beispiel, das ich zum Beispiel für sehr gut halte, ist sogenannte Pflegeassistenzsysteme. Die werden auch entwickelt, zum Beispiel auch von den Robotikern in München an der TU. Die Idee ist, dass alte Menschen, die noch allein in ihrer Wohnung leben, eben solche Roboter haben, die ihnen bei kleinen Handreichungen helfen, die aber auch so Verbindung zu einem Arzt herstellen können über Telemedizin, sogar kleine Diagnosen wie Blutdruckmessung oder Herzfrequenzmessung oder sowas machen können. Das ist etwas, was die Freiheit der Menschen tatsächlich befördert. Ja.
Wenn man jetzt aber auch die Einsamkeit.
Im Zweifel.
Denn sonst würde das ja eine Pflegekraft, eine qualifizierte machen, die wir aber nicht in ausreichendem Maße hier in Deutschland im Augenblick haben.
Das ist aber genau die Frage, wollen alle Leute dann eine Pflegekraft in ihrer Wohnung haben? Die das wollen, da ist es natürlich dann, da fördert es die Einsamkeit. Aber es gibt auch Menschen, die wollen ja bewusst allein leben und autonom leben. Und dann ist es ein gutes System. Ja. Also es hängt eben vom Rahmen ab. Ja. Jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt massenhaft Pflegekräfte in Pflegeheimen ersetzen würde, dann würde natürlich tatsächlich ein menschliches Element massiv verloren gehen.
Sie haben mal in einem Vortrag gesagt, Herr Bauberger, durch die Digitalisierung und künstliche Intelligenz stellt sich auch die Frage des Menschenbildes neu. Was meinen Sie damit?
Damit meine ich künstliche Intelligenz. Ich habe ja schon ausgeführt, ich bin der Meinung, dass man es wirklich als Intelligenz bezeichnen sollte. Also man sollte jetzt nicht sagen, nur Menschen sind intelligent und sobald es Maschinen können, ist es nicht mehr intelligent. Das zeigt sich nämlich in der Vergangenheit, dass es oft so war. Man hat zeitlang gesagt, die Maschinen werden zum Beispiel nie wirklich gut Schach spielen können. Das ist was typisch Menschliches. Und sobald die Maschinen Schach spielen konnten, hat man gesagt, das ist ja nicht mehr intelligent. Das halte ich für einen Blödsinn. Der Punkt ist, wenn man das Menschsein an der Intelligenz festmacht, das, glaube ich, ist das Problem. Also wir müssen unterscheiden zwischen dem, was eben Maschinen können und was Menschen können. Aber die Unterscheidung ist nicht, dass Intelligenz das spezifisch Menschliche ist. Technische Intelligenz, und das gehört, dazu gehört eben auch dieser ganze Bereich der Mustererkennung, der mit maschinellem Lernen eben gut erfasst wird, ist eben etwas, was Maschinen auch übernehmen können. Und trotzdem, ich habe ja schon ausgeführt, zum Beispiel in der Medizin, wenn es darum geht, Krankheiten zu behandeln oder mit Menschen zu tun zu haben, in so einem empfindlichen Bereich, dann ist menschliche Beziehung auch etwas ganz Entscheidendes. Und es ist mehr als eben technische Intelligenz.
Also jetzt sind wir ja wirklich voll in der Philosophie angekommen eigentlich. Können Sie so ein paar exklusiv menschliche Dinge mal rausarbeiten, wo Sie vielleicht Ihrer Einschätzung nach sagen würden, da kommt die künstliche Intelligenz nicht hin? Ist es Empathie? Ist es Gefühl, menschliches Gefühl, Mitgefühl vielleicht? Was kann das sein?
Ja, es ist zum Beispiel eben Gefühl. Also, dass wir Gefühle haben, ist ja nicht einfach nur eine Funktion unseres Gehirns und von Nervenzellen, sondern unser ganzer Körper ist daran beteiligt. Wir haben Gefühle als Lebewesen. Es gibt zum Beispiel Versuche, dann Robotern Gefühle beizubringen, wie es dann heißt. Was man macht, ist, man bringt ihnen bei, sich so zu verhalten, als ob sie Gefühle hätten. Mhm. Man kann sagen, die sind dann die absolut perfekten Psychopathen, weil Psychopathen lernen das auch, Gefühle nachzuahmen und so einzusetzen, dass es für sie hilfreich ist. Ja. Das können Roboter lernen, aber Gefühle zu haben, das ist ja ein innerer Zustand. Das ist etwas, was nicht einfach mit Funktionen zu tun haben. Nicht einfach nur, dass wir uns in bestimmten Weise verhalten, sondern das ist ja erstmals eine Empfindung und das ist was anderes als Informationsverarbeitung. Also Maschinen können Informationen verarbeiten, aber eben keine Gefühle haben. Ein zweiter wichtiger Bereich.
Vielleicht können Sie es ja lernen. Also was wir jetzt nicht für möglich halten. Ich stelle mir dann schon vor, irgendwann eine Diskussion bei der Diagnostik, dass zum Beispiel jetzt, wenn Sie das so sagen, dass dann der Mensch vielleicht anderer Meinung ist und der Computer sagt, nee, aber jetzt machen wir das mal so, wie ich das denke, weil ich kann das nämlich besser als du.
Naja, bei der Diagnostik geht es ja tatsächlich auch um technische Intelligenz und der Computer kann andere Vorschläge machen. Aber wenn wir da sind, das ist ein zweiter wichtiger Bereich. Menschen können Verantwortung tragen und können damit Entscheidungen treffen. Meiner Ansicht nach ist das nochmal was ganz anderes. Also das ist jetzt natürlich sehr philosophisch gedacht. Aber Verantwortung zu übernehmen ist etwas, was zu tun hat mit uns als Person, mit uns als Subjekte, als Subjekt. Also ganz
und darum wird es letztlich
gedacht.
Auch gehen, wenn wir in die Regulation von künstlicher Intelligenz auch schauen. Also die Verantwortung zu übernehmen, das auch in die richtigen Bahnen zu lenken.
Ja,
liegt die bei der Politik?
Ja, letztlich bei der Politik und natürlich alle Bürger sind ja auch Politiker in gewisser Weise. Ja, Und was hier natürlich eine große Rolle spielt, sind auch die Industrie spielt eine große Rolle.
Auch die müssen Verantwortung übernehmen.
Auch die müssen natürlich Verantwortung übernehmen, das ist ganz klar. Ja,
Also. Große Herausforderung, die da auf uns zukommt. Wir haben darüber gesprochen mit Professor Stefan Bauberger, Physiker und Philosoph. Vielen Dank für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.